Thomas Mann konzentriert sich freilich auf anderes. Die heiße Nobelpreisphase hat wieder eingesetzt. Abwarten, die Gremien entscheiden lassen, dem Lauf des Schicksals vertrauensvoll entgegenblicken. Thomas Mann hält davon nicht viel. Schon seit Jahren versucht er, die Stimmung in Stockholm zu ergründen und Einfluss auf Menschen auszuüben, die er für einflussreich hält. Gerhard Hauptmann, der als letzter Deutscher den Preis 1912 erhielt, hat Thomas Mann mehrfach vorgeschlagen. Bislang erfolglos. Im Oktober 1929 wendet sich Thomas Mann an Hauptmann. Was sagen Sie zu der weit verbreiteten Nachricht, dass dank der Propaganda einer Oberlehrer-Clique, die ihn vorgeschoben hat, Arno Holz den Nobelpreis erhalten soll? Eine Wahl des deutschen Dichters und Dramatikers erschiene ihm absurd und skandalös. Ganz Europa würde sich voller Verständnislosigkeit an den Kopf greifen. Er spreche sachlich, versichert Thomas Mann. Er selbst habe zu leben, im materiellen Sinne, und würde der klugen und bedeutenden Ricarda Huch den Preis von Herzen gönnen. Aber Holz! Es wäre ein wirkliches Ärgernis, und man sollte wahrhaftig etwas dagegen tun. Hauptmann lacht über den wenig subtilen Versuch, sich vor den Mannschen Ruhmeswagen spannen zu lassen. Dennoch macht er mit, schon um den verfeindeten Holz zu verhindern. Ein Freund, der Journalist Hans von Hülsen, soll in Absprache mit Hauptmann einen entsprechenden Zeitungsartikel für die schwedische Zeitung Dagens Nyheter schreiben. Thomas Mann dankt von Hülsen. Er hoffe, dass sein Artikel dort oben zur Warnung dienen wird. Eine gewisse Narretei dürfe nicht geschehen. 3 Tage nachdem Thomas Mann das nicht in seinem Brief an Hans von Hülsen energisch unterstrichen hat, stirbt Arno Holz. Am 12. November trifft am Nachmittag in der Münchner Poschinger Straße ein Telegramm ein. Katja Mann schickt die Lieblingstochter Elisabeth in das Arbeitszimmer des Vaters, das die Kinder nur selten betreten dürfen. Sie bringt ihm, begleitet von ihrem Bruder Michael, das Telegramm. Thomas Mann erhält den Literaturnobelpreis des Jahres 1929. Die deutsche Presse ist weithin begeistert und feiert die Auszeichnung als nationale Ehrung. Die große liberale Vossische Zeitung bringt am Tag nach der Preisbekanntgabe einen Bericht und ein Interview mit Thomas Mann auf der Titelseite. Er weist darin auf all jene Dichter hin, die den Preis mindestens ebenso gut verdient hätten. Er spricht von den Schatten der Melancholie einer solchen Ehrung. Hatte nicht gerade Arno Holz ein Recht auf die Auszeichnung? Sein Tod berührt mich doppelt schmerzlich in diesem Zusammenhang. Klaus Mann erreicht die Nachricht in Berlin. »Welch festlicher Glanz nun auf unseren Hütten«, schreibt er an Erika. »Alle Leute gratulieren, von der Bankiersgattin bis zum Friseur. Er selbst habe sich wirklich übrigens besonders gefreut. Dass die Schatten der Melancholie, die der väterliche Ruhm für ihn bedeutet, durch den Preis nicht kleiner werden, ist ihm nur zu bewusst.« Als der Freund Erich Ebermeyer ihm zum Nobelpreis des Vaters schreibt, geht er in der Antwort in genau einem Satz darauf ein. Ja, das mit dem Nobelpreis ist eine große und schöne Sache. Wenige Tage später teilt er in einem plauderhaften Brief der Schwester nebenher mit, er nehme gelegentlich etwas Morphium. Am 10. Dezember erhält Thomas Mann in Stockholm aus den Händen des schwedischen Königs Gustav V. den Nobelpreis für Literatur. Begleitet von seiner Frau hat er ein großes repräsentatives Programm zu meistern. »Er redet rüstig und munter«, schreibt Katja Mann an Erika. »Jeden Mittag und jeden Abend.« Beim Bankett für alle Nobelpreisträger habe er mit seiner Rede bei weitem den Vogel abgeschossen. Mein Gott, die anderen waren auch nur Männer der Naturwissenschaften und des fachlichen Wissens. Die Preissumme hat einen Wert von umgerechnet 190.000 Reichsmark. Heute liegt die Dotierung bei etwa 900.000 Euro. Zusätzlich fördert die Auszeichnung den Verkauf der Bücher Thomas Manns und insbesondere der Volksausgabe von Buddenbrooks. Nach einem Jahr übersteigt die Auflage der preisgünstigen Ausgabe die Million. Während Deutschland in die gefährlichste Wirtschaftskrise seit dem Weltkrieg versinkt, erleben die Manns finanziell das Jahr ihres Lebens. Auch die Kinder sollen davon profitieren. Erika und Klaus werden die Schulden, die sie mit ihrer Weltreise angehäuft haben, erlassen. Ihre Freude ist begrenzt. Rückzahlung war ohnehin nicht vorgesehen. Golo erhält die Nachricht, angesichts der erheblichen Summen, die der Schuldenschnitt für die beiden Großen bedeute, dürfe er sich etwas Kostspieliges wünschen. Er entscheidet sich für ein Grammophon.